Ich begrüße alle, die inzwischen gut angekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind und diesen Tag mit uns verbringen. Ein besonderes Willkommen nochmals Herrn Kurt Schneck. Wir sind sehr dankbar für seine spontane Bereitschaft, heute bei uns zu sein, denn er hat auch immer einen sehr vollen Terminkalender. Ich begrüße ganz herzlich auch unsere Interviewgäste, Frau Stefanie Balinger und Frau Traude Deidigsmann. Danke, dass Sie uns heute Anteil geben an Ihrem Erleben. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen, Jesus Christus herrscht als König. Weil das wirklich so ist, weil er wirklich als König herrscht, wollen wir jetzt dieses Lied von ganzem Herzen miteinander singen. Sie finden es unter der Nummer 7 in Ihrem Liedblatt.
Lassen Sie uns beten mit Worten aus Psalm 31 auf Seite 5 im Liederheft. Finden wir, die unseren eigenen machen können. Seite 5. Wir beten gemeinsam. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mir wunderbar seine Gnade erwiesen. Er hat mir in einer befestigten Stadt Zuflucht geschenkt. Vorher hatte ich noch in meiner Verzweiflung gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Aber du hast auf mein lautes Flehen gehört, schon damals, als ich zu dir um Hilfe schrie. Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten. Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? So bist nur du unser Gott. Das nächste Lied, das wir jetzt hören dürfen, ist eine von vielen Vertonungen der neuen Jahreslosung. Jedes Jahr machen sich Künstler Gedanken darüber und wir hören jetzt vom Chor eine Vertonung. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Vielen Dank. Ja, Frau Balinger, Sie haben das Bild gemalt, das auf unserer Einladungskarte zu sehen ist. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Sie sind Künstlerin und leben in Mössingen bei Tübingen. Und in Ihrem persönlichen Leben, haben Sie erzählt, spielen die Jahreslosungen eine besondere Rolle. Und zwar nicht erst im Dezember oder dann im Januar, sondern man kann schon eher sagen, die Texte ziehen sich für Sie so durch das ganze Jahr. Sie setzen die Jahreslosung auf verschiedene Weise künstlerisch um, nicht mit Tönen, sondern mit Farben und Formen. Und so haben Sie auch dieses Bild gestaltet zum Bibeltext 2. Korinther 12, Vers 9, und das ist unser heutiger Predigttext. Gerne will ich Sie jetzt fragen, was drückt dieses Bild für Sie aus?
Also wir Menschen sind wie diese Schale, wie zerbrechliche Gefäße. Die Frage ist immer, mit was lassen wir uns füllen? Die linke Seite ist eingekastelt in Dunkelheit, Sorgen, Ängste, negative Gedanken, Bitterkeit. Das Kreuz scheidet die Geister und hält die Schale ins Licht. Gottes Gnade und Wahrheit können hineinfließen. Aber gerade in unserer Schwachheit, im Riss, kann diese Gnade durch und zu anderen hinfließen.
Sie haben mir erzählt, dass Sie schon immer gerne gemalt haben, schon als Sie ganz jung waren. Aber Sie haben mir auch gesagt, dass seit etlichen Jahren eine neue Dimension für Sie dazugekommen ist. Und deswegen, was ist Ihnen heute wichtig im Blick auf Ihre Kunst und warum?
Also ich habe manchmal Scheu über meinen Glauben, so offen zu reden. Und in der Malerei habe ich eine wunderbare Möglichkeit, mich auszudrücken, so wie ich Gott erlebe. Die Bilder sind für mich wie so eine Brücke zum Betrachter. Und ich komme so leichter mit anderen ins Gespräch. Und meine Gemälde sollen Mut machen, Freude machen. Und ich wünsche mir, dass man einfach dadurch Appetit kriegt auf eine lebendige Beziehung und eine persönliche Beziehung zu unserem lebendigen Gott.
Vielen Dank. Verkündigung durch Farben und Formen. Vielen Dank. Und wir wünschen Ihnen, dass Gott Sie selber und andere durch Sie weiter segnet.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, Herr Schneck, herzlich willkommen zum ersten Mal hier bei uns in der Liederhalle beim Jahrestreffen unserer Schwesternschaft. Wir freuen uns sehr, dass Sie aus Österreich zu uns gekommen sind, um heute Morgen die Predigt zu halten. Sie sind Direktor der Fackelträger-Bibelschule in Schloss Klaus und wir sind neugierig und gespannt, zu den Bildern, die auf der Leinwand erscheinen, ein bisschen zu hören von Ihrer Arbeit dort.
Grüß Gott, ich bin dort in Schloss Klaus, der Senior unter den Predigern. Altspatz würde man auf Österreichisch das irgendwie nennen. Zu meinen Aufgaben gehört viel Verkündigung, aber auch zum Teil Teamführung. Ich bin auch einiges unterwegs. Im Haus habe ich viel Unterricht und viele Tagungen zu halten und auswärts in Gemeinden Dienste zu tun. Ich folge dabei einem Motto, das mir entscheidend geworden ist. Im Kolosserbrief liest man das, dass Paulus sagt, wir haben ein Geheimnis zu verkündigen. Die Herrlichkeit, dass Christus in euch ist. Und er sagt, ich mache mir viel Mühe und ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt, dass ich einen jeden Menschen vollkommen darstelle in Christus Jesus. Und vollkommen heißt für uns nicht gespalten, es heißt für uns ungeteilt, es heißt nicht einfach perfekt, es heißt, dass wir Menschen nach Geist, Seele und Leib in Christus entwickeln helfen und ihnen auf diesem Weg beistehen.
Und worin besteht für Sie in dieser Arbeit zurzeit die größte Herausforderung?
Wir haben im vergangenen Jahr haben wir die 50-Jahr-Feier gehabt. Wir sind ein bisschen jünger als Eidlingen. Ja, späte Geburt. Und ich gehöre zur zweiten Generation. Unser Gründer, Peter Wiegand, ist schon einige Jahre in Ruhestand. Es gibt diese drei Generationen in jeder Arbeit. Pioniere, visionäre Gründer. Und dann kommen die Festiger und die Lehrer, die Erben, die etwas übernehmen. Und danach kommt die berüchtigte dritte Generation, die besteht aus Bürokraten, Funktionären und Routiniers. Leider hat diese Generation einen schlechten Ruf, aber die Schuld daran trägt die zweite Generation. Denn wenn die Lehrer und die Festiger nicht in der Lage sind, ein Erbe lebendig und brennend weiterzugeben, dann haben sie versagt. Man muss nicht die Kinder beschuldigen, wenn die Eltern schwach sind. Und so denke ich, ist meine größte Herausforderung, bin im letzten Dienstjahr, vorletzten Dienstjahr, den Stab zu übergeben, die Fackel, wie es so schön heißt, weiterzutragen. Und es soll möglichst hell und kräftig brennen.
Das gibt uns doch auch Stoff zum Denken, wenn wir das so hören von Ihnen. Ja, Redner für Veranstaltungen wie heute, die werden ja in der Regel langfristig angefragt. Und so hatte uns schon vor langer Zeit Hans-Peter Reuer für diese Predigt heute zugesagt. Und manche von Ihnen haben das sicherlich auch in unserem Heft Zeit mit Gott gelesen, dass er da ursprünglich angekündigt war. Und Gott hat unseren Freund und Bruder im vergangenen Sommer ganz plötzlich durch einen tödlichen Unfall zu sich gerufen. Das hat uns in der Schwesternschaft und sicher auch viele von Ihnen sehr getroffen. Immer hat Hans-Peter auf Jesus Christus hingewiesen. Zu ihm hat er gehört und er hat vielen, vielen jungen und auch älteren Menschen Jesus lieb gemacht. Das hat er immer wieder auch auf unserem Pfingstjugendtreffen getan und zuletzt 2013. Und mir selber ging es immer wieder so und geht es auch so, dass ich biblische Wahrheiten durch seine Predigten und Bücher neu und besser verstehen kann. Wir möchten Ihnen deswegen die Bücher von Hans-Peter Reuer auch empfehlen, die sind am Büchertisch, besonders das letzte, das nicht so sehr bekannt ist, Dunkler als Finsternis, heller als Licht. Und ein Zitat haben wir daraus ausgewählt, um es jetzt hier mal zu lesen. Dieses Zitat fasst in ganz wenigen Sätzen zusammen, was die Bibel über uns Menschen sagt und damit auch sagt es, wie wir uns selber verstehen sollen und können. Was hat der Mensch verloren? Den Charakter, die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, warum Christus kam, um wieder in uns zu wohnen, damit sein Charakter, seine Herrlichkeit wieder zum Ausdruck kommen kann in und durch den Menschen. Muss man wahrscheinlich länger drüber nachdenken. Herr Schneck, Sie waren Kollege, Freund von Hans-Peter und haben heute den Predigtdienst hier. Ich würde Sie gerne jetzt fragen, was haben Sie geschätzt an Hans-Peter?
Das Erste ist furchtbar profan. Man konnte mit ihm ein gepflegtes Bier trinken. Ob in Schladming oder in einem englischen Pub. Es war mit ihm gut zusammen zu sein. Er war ausgesprochen umgänglich. Und obwohl er immer wieder ganz große Mengen angesprochen hat, hat immer ein Herz gehabt für kleine Gruppen, eine Liebe zu wenigen. Und er ist trotz allem nicht abgehoben gewesen, hat Bodenhaftung behalten, konnte einem Freund sein. Und ich habe auch geschätzt, dass er in seinen Büchern ganz vieles an gründlichen Gedanken ausbreitet, in sehr einfacher Sprache, aber ganz gründlich sagt, wer Gott ist, wie Gott ist und was dieser Gott mit unserem Leben vorhat.
Vielen Dank. Danke, dass Sie jetzt predigen und wir beten, dass Gott Sie beim Reden und uns beim Hören segnet.
Es ist taktvollerweise bisher nicht zur Sprache gebracht worden. Aber mir ist am Freitagabend ein kleines Malheur passiert, mir ist ein Schneidezahn herausgebrochen. Man kann also nicht sagen, dass ich mich zum Thema Schwachheit nicht gut vorbereitet hätte. Flankierende Maßnahmen, die Gott darüber hinaus noch gesetzt hat, waren, dass mir zweimal der Computer eingegangen ist. Also im Moment kenne ich mich ein bisschen aus mit Ohnmacht und Schwäche. Dennoch überrascht von Gottes Gnade und durch ihn gestärkt werden. Und der erste Titel klingt ein bisschen fremdländisch und modern, Performer, Styler, Egoisten, das ist eine Bezeichnung für Menschen in unserer Zeit, in unserer Welt. Es gibt ein dringendes Bedürfnis, sich größer zu machen, als man ist. Wo kommt das her? Nun, am Anfang war alles sehr gut. Vor allem der Mensch. Er war ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde, wie Augustinus das sagt. Der Mensch, ein Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Oder wie junge Leute das einmal ausgedrückt haben, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Ja, es ist wirklich wahr. Aber dann verzichtet der Mensch auf die Gemeinschaft mit dem, der ihn wunderbar schuf. Ja, und was dann noch übrig bleibt, ist halt dieses Angeben. Es gibt ein unstillbares Verlangen nach Größe und es ist ein Nachhall der Würde, die Gott dem Menschen eigentlich zugedacht hatte. Aber weil der Mensch von Gott sich nicht mehr gestalten lässt, weil Gott das nicht mehr tun darf, fängt der Mensch an, sich selber zu gestalten, stylt sich, richtet sich her, macht aus sich etwas und macht sich doch die ganze Zeit dabei nur etwas vor. Und wenn Menschen die Berufung verweigern, eine Darstellung Gottes in dieser Welt zu sein, dann werden sie Selbstdarsteller, Performer. Und wenn Gott aus einem Leben verschwinden muss, dann bleibt nur das Ich übrig und er wird zum Egoisten. Nein, ich weiß schon, dass manche sich auch um andere kümmern. Aber ein Mensch ohne Gott ist per Definition nur noch Ich. Und das Ich wird zur Lebensphilosophie und das nennt man Egoist. Und dann weiß dieser Mensch auch, dass er selber mit diesem Leben jetzt alleine zurechtkommen muss. Er muss es alleine packen. Ohne die Kraft Gottes muss ich jetzt stark sein, darum sind wir auch nicht so gerne schwach. Natürlich hat es ein Stück mit Selbstachtung zu tun und auch mit Selbstschutz. Wir möchten nicht gerne der Fußabstreifer für jedermann sein, niemand, über den man so einfach drüber fahren kann. Wir möchten lieber stark sein, möchten es packen, möchten mit allem zurechtkommen, tun uns schwer mit unseren Grenzen und sind nicht wirklich versöhnt mit unseren Schwächen. Am liebsten sind wir glänzend. Erfolgreich und beeindruckend. Und wenn manche der Begriffe, die ich genannt habe, sehr modern klingen, das eigentliche Problem ist uralt und es liegt im Hintergrund von dem, was Paulus im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel anspricht. Denn eines der Probleme hier ist in Korinth rühmen, prahlen, etwas darstellen. In Korinth, da musste man was drauf haben, etwas hermachen. Man musste vorzeigbar und präsentabel sein. Und jedes Manko, jedes Defizit, eine unverzeihliche Schwäche. Alles muss schön, groß und imponierend sein. Schöner Schein, der Eindruck macht. Und Paulus war das alles nicht. Er war kein Gigant. Er war nicht als Held aufgetreten. Er war nicht der erwartete Superapostel und die ganze Zeit ist er dafür angegriffen worden, dass er das nicht gewesen ist, was man von ihm erwartete. Ja, haben sie gesagt, schreiben kann er ja ganz gut, aber reden, schwach ist seine Rede, lispelt oder stottert. Apollos, der konnte sich ausdrücken. Was ist das überhaupt für ein Typ, dieser Paulus? Und wenn man einer Beschreibung glauben darf, die aus einer apokryphen Schrift kommt, dann war wirklich wenig beeindruckend. Klein, krumme Beine, kahler Kopf, der hatte ziemlich wenig zwischen sich und dem Himmel. Das war auch gut so. Zusammengewachsene Augenbrauen, eine große Hakennase. So beschreibt das eine apokryphe Schrift in den Thekla-Akten. Allerdings steht auch drinnen aber ein Gesicht, das voller Liebe strahlte. Aber wie gesagt, das ist nicht Adonis, das ist nicht Apollos, das ist keine Schönheit, es ist keine Größe. Aber in Korinth war das das Thema. Alles muss was darstellen, was hermachen. Und Paulus geht für einen kurzen Moment in diesem Brief darauf ein und er sagt ihm, Vers 1 vom Kapitel 12, also muss es so sein. Es muss jetzt gerühmt werden. Okay, sagt er, wir müssen angeben. Das heißt so viel vom griechischen Wort her, auf den Putz hauen, mächtig angeben, zeigen, dass man es drauf hat. Es muss gerühmt werden. Es bringt zwar nichts, sagt Paulus, aber bitteschön, wenn ihr wollt, ich kann mithalten. Ich könnte ja reden über die Erscheinungen und die Offenbarungen meines Herrn. Hat das jemand von euch? Hand hoch. Nein? Oh. Ich kenne einen Menschen, vor 14 Jahren? Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde dieser Mensch entrückt bis in den dritten Himmel. Und Paulus sagt den Korinthern mit anderen Worten, by the way, ich bin klein und unbedeutend. Paulus heißt vom Namen her schon der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Aber weil ich klein und unbedeutend bin, hat Gott mich ein paar Mal abgeholt. Liebe Leute, ich war an Orten, da wart ihr noch nie. Ich habe Dinge erlebt und gesehen, ihr habt keine Ahnung, da könnt ihr nur davon träumen. Übrigens zum Trost, gell? Diesen Himmel gibt's, ich war dort. Und dann auch noch in einem Paradies. Ich hörte unaussprechliche Worte. Leute, ich habe das mitbekommen und gesehen und gehört. Da habt ihr Sehnsucht danach. Und Gott hat es mir gezeigt. Gott hat mich auf Höhen geführt. Ich könnte mich rühmen. Aber Paulus sagt, das tue ich nicht. Für mich selber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Darum das Zweite. Ich aber bin schwach, angefochten und widersprüchlich. Da ist ein Stachel in meinem Fleisch. Meiner Schwachheit will ich mich rühmen. Und ich werde, sagt er, in dieser Sache mit der Schwachheit kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich möchte, dass ihr wirklich versteht und begreift, es ist mit mir tatsächlich nichts los. Ich halte in diesem Sinn nicht viel von mir. Nein, ich habe keinen Minderwertigkeitskomplex. Ich sehe mich nur wirklich, wie ich bin, Leute. Ich kenne mich doch. Ich bin nicht stark. Da ist nichts los mit mir. Wenn ich mich so anschaue, ich kriege vieles nicht hin. Haltet doch bitte von mir nicht mehr, als ich wirklich bin. Das versuche ich euch dauernd klarzumachen. Und was immer ihr an mir seht, an mir liegt es nicht. Und was immer durch mich rüberkommen sollte, es kommt nicht von mir. Und was ich vor euch darstelle, es ist mir alles gegeben und geschenkt. Ich habe immer nur alles empfangen. Ein sehr nüchterner Paulus. Ich will doch mich nicht rühmen. Ich will doch nicht sagen, dass ich besser dran bin, als es wirklich ist. Streicht dieses Idealbild, das ihr von mir, von anderen, von euch habt. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Zu all diesen Offenbarungen, die er gehabt hat, sagt er, damit ich mich dieser hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Was es genau war, sagt er uns nicht. Manche tippen auf Epilepsie, andere auf ein Augenleiden, andere sagen ein regelmäßig wiederkehrendes Fieber. Ich kann mir auch aber etwas ganz anderes vorstellen. Wenn Satans Engel ihn mit Fäusten schlägt, dann denke ich, es war womöglich etwas ziemlich Abgründiges. Und da war etwas in seinem Leben und vielleicht auch in deinem, wo du sagst, das quält mich. Etwas Dunkles, wo du sagst, das werde ich nicht los. Es wird mir nicht abgenommen. Und wir haben andere Abschnitte in seinen Briefen, vor allem im Römerbrief, im Kapitel 7, wo Paulus stocknüchtern und knallhart sagt, Leute, wenn ich mich anschaue, da ist etwas in mir, das ist nicht gut. Da ist etwas in mir, das lässt sich nicht verändern. Da ist etwas in mir, das lässt sich nicht heiligen. Da ist etwas in mir, das ist verdorben, bleibt verdorben. Leute, es tut mir leid. Wenn ich mich ganz nüchtern betrachte, da ist dieses Fleisch und ich bin darunter verraten und verkauft. Ich vermute, Paulus hat in seinem Leben etwas drinnen, von dem er sagt, das ist schlimm. Und ich habe dreimal gebetet, inständig zum Herrn gefleht. Und dann merkt er, es bleibt. Es wird ihm nicht abgenommen. Er merkt, Es gibt Bereiche in meinem Leben, da hat der Böse seine Finger im Spiel, da schlägt Satans Engel auf mich ein. Ihr könnt das jetzt für euch durchdeklinieren in jede erdenkliche Richtung, was immer das auch ist. Wir leben mit und leiden oft unter Dingen. Da würden wir sagen, hoffentlich kriegt das keiner raus. Hoffentlich kriegt niemand mit, wie es in mir wirklich ausschaut. Hoffentlich sieht nie jemand mein wahres Gesicht. Und wisst ihr, was ich wirklich bin? Das muss auch nicht jeder wissen und mitkriegen. Es gibt nur einen, der es aushält, mich zu sehen, wie ich bin. Und dieser eine, der gibt Paulus dann auch eine Antwort. Du kannst beten, aber du wirst es nicht los. Du bist das und du bleibst das. Und alle unsere Träume von Sieg und von Größe und von Unangefochtenheit scheinen zunächst einmal zu verbrennen. Es gibt für dich von ganz bestimmten Dingen keine Heilung. Es gibt Dinge, da gibt es Heiligung. Du wirst es behalten und es verhindert, dass du aufgeblasen wirst. Es verhindert, dass du über die Stränge schlägst. Du bleibst darunter. Du wirst von Christus genügend Kraft bekommen, dass er dich Tag für Tag durch dieses Leben trägt. Aber es gibt bestimmte Dinge, die verschwinden nicht. Die hören nicht auf. Wir bleiben ein wandelnder Widerspruch. Wir bleiben eine wandelnde Problemzone. Und liebe Leute, wenn wir ganz nüchtern sind und mal ganz ehrlich in unser Herz schauen, dann merken wir, für alles, was wir sind und tun, haben wir drei Motive. Ein geistliches, ein seelisches und ein fleischliches. Und wohl dem, der das sehenden Auges wahrnimmt und sagt, Herr, so bin ich. Und mein Herr sagt, willkommen. Drum drittens, ich habe eine Antwort für dich. Überrascht von der Gnade Gottes und gestärkt werden, lass dir an meiner Gnade genügen, denn deine Macht, meine Macht, die ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das gilt auch für Paulus, wenn er hier sagt, ich habe eine Antwort bekommen. Und nachdem ich zum Herrn gefleht habe, dass Satan davon mir weicht, da hat er mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, die ist in den Schwachen mächtig. Was du brauchst, Paulus, ist nur, dass ich dir gnädig bin. Und Gnade heißt, ich weiß um alles in deinem Leben. Ich weiß um deine Schwachheit und ich bin jetzt da. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass ich mich wegen dieser Schwachheit enttäuscht von dir abwende. Eben weil du bist, was du bist, schwach, bin ich in dein Leben gekommen. Und wenn ich komme, hast du alles, was notwendig ist. Und ich bin für dich auf jeden Fall genug. Ich bin völlig und gänzlich ausreichend, auch im Kampf mit deiner tiefsten und vielleicht verborgensten Not. Lass dir genügen an dem, was ich bin. Es wird ausreichend und überreich sein. Meine Kraft, die ist den Schwachen mächtig. Also, stehe zu deiner Schwäche, aber bleib nicht bei deiner Schwäche stehen. Doch, wenn du sagst, ich bin eine Null, kein Problem. Ich bin Doppelnull. Andere sind eine Anhäufung von Nullen. Und Gott sagt, prima. Sei du eine Null und erlaube mir davor, die Eins zu sein. Rechne mit mir und dir werden Kräfte zuwachsen, die du vorher nicht gekannt hast. Du wirst mit all dem wieder ein Mensch sein, der ein Wunder ist auf zwei Beinen. Egal wie deine Geschichte ist, Egal, was in deinem Leben los ist, ich sorge dafür, dass du ein Mensch bist, in dem ich der Welt vor Augen trete. Ich mache dich wieder zu so einem Gedanken von meiner selbst, in dem mein Innerstes, mein Verlangen in dir Gestalt und Geschichte wird. Denn die Kraft Gottes, die zerschlägt ja nicht und sie zerstört nicht. Und in allen Schwächen und nach allem Scheitern und Fallen stellt sie wieder auf die Füße. Habe ich heuer bei einer Freizeit in Hintersee gelernt mit Zephyrot Emlein in einem Gespräch. Ich habe mich zerkugelt. Gott sagt, Fallen, ja, kommt vor. Passiert, ich weiß. Und dann gibt es einen schönen Spruch, den kennen manche. Fallen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Die Gnade Gottes in einem Leben sorgt nicht nur dafür, dass wir begnadigt werden. Vergebung heißt ja, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Die Gnade Gottes sorgt noch für viel mehr. Sie sorgt dafür, dass wir bekommen, was wir gar nicht verdienen. Heißt, wir bekommen alles zurück. Wir bekommen alles zurück, was wir verloren haben, als wir Gott aus unserem Leben rausgeschmissen haben. Würde, Ehre, Krone, Berufung. Eine ganze Existenz, wo wir sagen dürfen, wisst ihr, warum es uns gibt? Dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Ach, mit meiner Schwachheit? Klar doch, sagt Gott. Mit meinem Dunkel? Ja, sagt Gott. Da bin ich wunderbar Licht im Dunkel. Es ist ja erstaunlich, wie wenig Gott braucht, um selber darin etwas zu sein. Nicht? Wenn er Leben sein möchte, braucht er nur deinen Tod. Wenn er alles schenken will, brauchst du nur mit nichts zu kommen. Wenn er Licht sein möchte in dir, brauchst du ihm nur dein Dunkel zu präsentieren. Wenn du nichts bist, sagt er herrlich, ich bin alles. Ich bin angetan von dieser Ökonomie, dass Gott sagt, Paulus, macht nichts. Und wenn du 100-mal weißt, da ist etwas unendlich schwierig und schmerzhaft bei dir, du musst es auch nicht jedem auf die Nase binden. Aber weißt du, ich komme in deine Schwachheit hinein. Und da bin ich die größte Kraft. Meine Gnade, die ist in den Schwachen mächtig. Und ich mache aus dir einen Menschen, der lebt zum Lobe meiner Herrlichkeit. Und das ist ganz einfach zu übersetzen. Wer dich sieht, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Und weißt du, Paulus, du wirst dich einer einzigen Sache verschreiben. Dieses Geheimnis der Herrlichkeit verkündigen, Christus in euch. Ja, das ist meine Arbeit auch auf Schloss Klaus, nur darum geht es mir. Ich möchte Menschen in Verbindung bringen mit einem lebendigen Christus, der in ihrem Leben Platz nimmt und sich ausbreitet und dieser Christus wirkt sich dort aus. Und dann wird ein Mensch etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und dann kann man ihn weiterführen und sagen, weißt du was? Du wirst vollkommen, heißt nicht perfekt, sondern du wirst dich einem Ziel immer mehr annähern. Du wirst vollkommen, heißt, du bist jetzt komplett, denn ich bin endlich wieder da in deinem Leben. Und in dem Moment, wo ich in deinem Leben da wird, wird alles möglich in deinem Leben, was mir möglich ist. In dem Moment, wo ich komme, empfängst du alles, was ich zu geben habe. Und jetzt mache ich dir Mut, Parakaleo. Ich mache dir Mut, dass du vor mir vollkommen bist. Denn das Wort hat noch eine Bedeutung. Ungespalten, ganz. Das größte Vorrecht, dass Gott sagt, komm ganz zu mir. Bring alles mit. Du brauchst vor mir nicht eine fromme Show abziehen. Aber ich sorge dafür, dass alles, was ich bin, sich in deinem ganzen Leben ausbreitet. Und Paulus, dafür wirst du wirken und eintreten in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Ich komme zum Schluss und stehe wieder am Anfang. Paulus war keine beeindruckende Erscheinung. Genau darauf kam es in Korinth an. Und im zweiten Korintherbrief ist das das Thema, dass er ständig erklären muss, Leute, ich bin nicht beeindruckend, ich bin nicht groß, ich weiß, was bei mir los ist. Da ist nichts Aufregendes an mir. Ich bin so unglaublich schwach, ihr würdet es kaum glauben. Aber durch diese Schwachheit hindurch kommt zu euch das Wort Gottes. Das war das Atemberaubende. Ihr könnt ruhig über mich herfallen. Ihr könnt über mich enttäuscht sein. Und ich bin ja wirklich nichts Besonderes. Aber durch diese Ohnmacht hindurch, durch dieses Unbedeutende meiner Erscheinung hindurch, durch alle Gebrochenheit und Widersprüchlichkeit hindurch, durch all das kommt zu euch ein Wort aus der Ewigkeit. Und dieses Wort ist zu hören. Es ist faszinierend. Ich bin ein Bote Gottes, sagt er, vielleicht nur 1,60 groß, aber ich gehe aufrecht. Und ich bringe euch den Himmel. Vielleicht stottere ich, aber ich stottere das Wort der Wahrheit. Nein, er war kein Rhetoriker. Hatte auch eine belastete Biografie. Aber es ist immer so, dass durch den, der schwach ist, die Ewigkeit in die Welt kommt. Und der Unscheinbarste hat dann die größte Performance. Und durch den, der es nicht kann, kommt alles, was Gott zu geben und zu sagen hat. Und egal, wie schwierig oder schwach ich bin, und wenn ihr euch was ganz anderes vorgestellt habt bei mir, das Wort Gottes kommt durch mich. Egal, wie gebrochen und hinfällig ich bin, durch diese Schwächen hindurch kommt sein Wort zu euch. Und alle meine Schwäche meinerseits wird nicht verhindern, dass die Kraft Gottes mächtig wirkt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sie ist an mir nicht vergeblich geworden. Aber nicht ich. Es ist immer die Gnade Gottes, die an mir wirkt. Durch sie bin ich, was ich bin. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken für alle Fülle. Und dass du dich nicht beeindrucken lässt von unseren Schwächen, von unserer Ohnmacht, von unserer Gebrochenheit. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du bereit bist, genau da hineinzutreten. Und deine Gnade reicht aus. Und deine Kraft, die ist in uns Schwachen mächtig und wirkt und schafft, was du vorhast. Zu deiner Ehre, zum Besten einer ganzen Welt und auch zu unserem eigenen Heil. Amen.
Ja, liebe Traudel, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und bevor du uns gleich etwas sagst, was auch mit diesem Predigtext zu tun hat, möchte ich dich ein bisschen vorstellen. Traudel Deitigsmann hat vor gut 30 Jahren unsere Bibelschule in Eitlingen besucht und die Ausbildung zur Gemeindediakonin gemacht. Und anschließend war sie dann einige Jahre auf der Schwäbischen Alb tätig. Kinder, Jugendliche. Dann schloss sich ein Aufbaustudium in den Vereinigten Staaten an und dann kam ein Lehrauftrag an einer Bibelschule. Und in diesen Jahren hast du dann auch Auslandserfahrungen, Afrika, Asien in Kurzzeiteinsätzen gesammelt. Traudel, die MS-Erkrankung bedeutet einiges und vieles an Einschränkungen und der Bibeltext, über den wir gerade nachgedacht haben, hat dir in deinem Leben viel zu sagen. Danke, dass du bereit bist, etwas davon jetzt mit uns zu teilen.
Ja, schwach sein und die Gnade Gottes. Aber bitte gestatten Sie mir zuerst, ich wollte mich herzlich bedanken bei Ihnen, Schwester Renate und der Schwesternschaft, für alle Ermutigungen und für alle Hilfe, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Als Vorbemerkung möchte ich noch sagen, dass ich Schwachsein nicht liebe. Starksein gefällt mir eigentlich besser. Aber in aller Schwachheit ist mir die Nähe Gottes sehr wichtig. Ich denke daran, dass Gnade auch mit dem althochdeutschen Wort genahen zusammenhängt. Also, Gott hat sich genaht, er ist da. Und das ist gut, vor allem wenn ich an meine Grenzen komme und vielleicht meine Beine nicht mehr vorwärts wollen. Gott ist dann für mich ein Gott allen Trostes. Er kennt meinen Zustand, er kann mitfühlen und da werde ich aufgefangen, da werde ich festgehalten und verstanden. Darüber freue ich mich. Ja, ich freue mich, dass Gott das Warum und Wozu in all meiner Schwachheit kennt, auch wenn ich selbst es eigentlich nicht verstehe. Ich darf heute und morgen in seine Hand geben, ich darf leben und lieben und ich sehe, wie Gott da ist. Er gibt mir Kraft. Kraft, wenn ich mal am Boden liege, nicht mehr kann oder müde bin. Und dann erlebe ich, wie er mich aufhebt innerlich, wie er mir wieder neuen Mut gibt und mir neu zeigt, wie er mit mir weitergehen will. Und dann ist mein Leben in seiner Nähe sehr stark mit vielen Zusagen aus seinem Wort verbunden. Zum Beispiel sagt er, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ertränken. Und wenn du durchs Feuer gehst, bin ich da, dass dich die Flammen nicht versengen. Wasser, Feuer, Schwierigkeiten. Ich brauche mich nicht zu fürchten, solange er da ist und mit mir geht. Und dann ganz praktisch, seine Gnade in aller Schwachheit, wenn verschiedene körperliche Fähigkeiten einfach verschwinden, da heule ich dann schon mal. Ich hätte nie gedacht, dass Schwachwerden so schwierig sein kann. Aber bedeutet das vollkommene Passivität? Helen Keller sagte mal, wenn wir unser Bestes geben, wirkt Gott Wunder bei uns und an anderen. Und das Schlimmste ist, wenn wir nur wenig tun können und dann sagen, ich lasse es bleiben. Gib dein Bestes und leg es in Gottes Hand. Und so gehe ich dann mit meinen begrenzten Möglichkeiten noch etwas in die Schule und freue mich, wenn die Kinder mir helfen mit dem Rollstuhl, wenn sie ihn ins Auto laden und mir zum Schluss zum Auto helfen oder wenn sie immer noch trotz allem gerne bei mir Rallye haben, auch wenn vieles sehr einfach geworden ist. Daneben ist es auch schön, dass ich noch etwas in verschiedenen gemeindlichen Aktivitäten mit dabei sein kann, zum Beispiel in Gebetskreisen oder im Missionsteam. Und ich muss sagen, ja, ich erlebe viel Gutes in seiner Nähe. Und dann denke ich, ich brauche seine Nähe auch zum Lernen im Alltag. Von Natur aus bin ich eigentlich ein ungeduldiger Mensch. Das heißt, es muss schnell gehen, es muss funktionieren. Und wenn das dann bei mir nimmer so ist, dann muss ich wirklich Geduld lernen. Und ich möchte auch Zufriedenheit lernen. Innerhalb all meiner Begrenzungen. Dann frage ich mich, gibt es noch Lebensziele innerhalb dieser Begrenzungen? Ja, ich meine auf alle Fälle. Vor einiger Zeit las ich mal den Titel eines Buches, Solange ich lebe, will ich Gott, jetzt nicht loben, lieben. Und das finde ich so genial. Und ich denke, dass dieses Ziel bleibt. Jesus lieben, Gott lieben. Ja, und das möchte ich, solange ich kann. Und dann merke ich, dass ich stark werde durch ihn in all meiner Schwäche. Und insofern möchte ich sagen, wenn er da ist, will ich mir an seiner Gnade genügen lassen.
Wir danken dir herzlich. Wir danken dir für deine Ehrlichkeit und wir danken dir für das, was wir in unser Leben übertragen können, in vielleicht andere oder vielleicht ähnliche Situationen. Danke dir. Lassen Sie uns noch einmal gemeinsam singen, ein Lied, das uns daran erinnert, dass in allen Fällen und auf jeden Fall und in allen Wechselfällen Gott mit seinen guten Händen um uns ist. Auf eine bekannte Choralmelodie hat Christoph Zehentner einen neuen Text gesetzt und wir finden ihn Nummer 10 im Lied.